Genau. Ich steige ein mit zwei Tischgebeten. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Oder? Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Wenn du jetzt bei unserer Fastenaktion mitmachst, dann denkst du vielleicht, Mensch, Timo, wie kannst du sowas tun? Jetzt habe ich noch mehr Hunger. Wie kannst du mit Tischgebeten einsteigen? Ganz einfach, ich erwähne die Tischgebete deshalb, weil sie für viele von uns Ausdruck davon sind, dass wir Gott dankbar sind für das, was er uns schenkt. Viele von uns beten vor dem Essen und danken Gott dafür, dass er gut ist, dass er uns versorgt. Und darum geht es eben auch in der heutigen Predigt über die göttliche Versorgung. Die göttliche Versorgung. Und die ist groß. Diese Versorgung ist umfassend. Viel umfassender, als man das in einem Tischgebet so zum Ausdruck bringen kann. Sie ist wunderbar. Und wir steigen heute direkt mal ein in den Bibeltext über die Versorgung Gottes. Und ich habe mir einen ausgesucht aus 1. Könige 17. Da geht es um einen Propheten, der heißt Elia. Ganz bekannter Prophet, einer der bekanntesten. Der taucht sogar im Neuen Testament mal kurz wieder auf. Er gilt als einer der größten Propheten, die es im Alten Testament gibt, ist nicht mal gestorben, sondern wurde direkt in den Himmel aufgenommen. So beschreibt es uns die Bibel. Nur zwei Personen haben das so erlebt, auf diese Art und Weise, laut Bibel. Und er ist einer davon. Also ein ganz besonderer Mensch. Und der erlebt Folgendes. Ich lese das mal vor. Ist ein längerer Text, aber kurzweilig, weil es eine schöne Geschichte ist. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu König Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachen ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du es gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt. Und den Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Was für ein interessanter Bibeltext, oder? Was für eine schöne Geschichte über die Versorgung Gottes. Gott versorgt seinen Propheten und nicht nur ihn, sondern auch eine Witwe und ihren Sohn und das über eine große, lange Zeit. Er sorgt für sie, er kümmert sich um sie. Und das Erste, was wir über die Versorgung Gottes lernen, ist, dass Gott auch wirklich der Versorger ist. Er ist es wahrhaftig. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass Gott der Versorger ist, der Urversorger sogar. Mir hat mal jemand gesagt, Mensch, Timo, ich brauche vor dem Essen nicht zu beten, weil ich habe mir das alles selber verdient. Ich habe selber gearbeitet, ich habe Geld verdient, damit bin ich in den Laden gegangen, habe das gekauft und dann habe ich es zubereitet. Ich brauche nicht zu beten, ich brauche nicht zu danken. Ich kann mich selbst versorgen.
Im Zusammenhang mit unserer Bibelstelle würde der sagen, ich brauche keine Raben, die mir Brot bringen, ich brauche keinen Ölkrug, der für immer Öl gibt, ich brauche keinen Topf mit Mehl, der nie leer wird. Ich kann für mich selbst sorgen. Ist auch ein Ansatz. Vielleicht kennst du so Leute, die sowas sagen. Oder vielleicht sagst du das sogar selbst. Die Bibel, die setzt aber am Anfang von dieser Elia-Geschichte gar nicht da an, bei den Raben an und bei diesem seltsamen Geschirr an. Sie ist viel allgemeiner. Im ersten Vers lesen wir, dass Gott der Herr über Tau und Regen ist. Er kann es regnen lassen und er kann den Regen und den Tau auch zurückhalten. Er kann das, weil er Gott ist. Und wir erinnern uns daran, dass er der Gott ist, der die Erde schuf, der überhaupt erst alles gemacht hat, der Pflanzen gemacht hat, von denen wir essen können, der Leben überhaupt erst möglich gemacht hat und der den menschlichen Körper geschaffen hat. Du wärst nicht ohne ihn. Niemand von uns wäre ohne ihn. Er ist der, der die Naturgesetze so festgelegt hat, dass durch Verdunstung von Wasser Wolken entstehen und später der Regen hinabrieseln kann auf die Felder. Er hat den Kreislauf des Lebens gemacht und geschaffen und die Naturgesetze, die damit zusammenhängen. Der Kreislauf des Lebens, der es dir ermöglicht, in den Laden zu gehen und dann etwas zu kaufen, was zuvor gewachsen ist. Er ist der Schöpfer von allem und der Erhalter von allem. Der wie in unserer Elias-Geschichte Regen schicken und zurückhalten kann. Oder er tut es nichts und er lässt der Natur freien Lauf. Er kann machen, was er möchte. Aber er versorgt. Er versorgt. Aber nicht nur mit materiellen Ressourcen hat Gott uns Menschen beschenkt, sondern auch mit immateriellen Ressourcen. Zum Beispiel hat er uns auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Er hat uns begabt. Er hat uns Intelligenz gegeben, Lernfähigkeit, Liebesfähigkeit, Emotionsfähigkeit, Kreativität und vieles, vieles, vieles mehr. Hat alles Gott gemacht und du bist so wertvoll und so einzigartig in der Zusammenstellung deiner Begabungen, deines Aussehens und deines Charakters und deiner Persönlichkeit, weil Gott dich so gemacht hat. Er ist dein Schöpfer. Und hinter jeder sogenannten Selbstversorgung von uns Menschen steht deshalb die grundsätzliche Versorgung von Gott, unserem Schöpfer. Er ist der, der uns gemacht hat. Und diese Versorgung ist da für alle Menschen. Für alle Menschen. Egal, ob sie gut sind oder böse. Und das ist der zweite Punkt, den wir da lernen. Bei Elia, bei dieser Geschichte, dass Gott der universale Versorger ist. Auch böse Menschen können Gottes Ressourcen nutzen. Auch böse Menschen können reich werden, können Dinge erfinden, können bauen, können erfolgreich sein, sehen gut aus, sind intelligent und so weiter. Das ist keine Frage des Gutseins oder Böseseins. Manchmal wundern wir uns darüber, so wie Jeremia in Jeremia 12, da klagt der Gott an und dann sagt er, warum geht's doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Das versteht er nicht. Wie kann das Gott machen? Wie kann Gott auch diejenigen versorgen, die nicht so gut sind, die böse sind, die nur an sich denken? Gottes universale Versorgung, die ging ja weiter. Die gab es im Garten Eden, damals in der Perfektion, dem Menschen mangelte es an nichts und er hatte auch kein Mangelgefühl. Und dann ging es aber auch weiter. Es ging weiter mit dieser Versorgung Gottes. Er sorgt für Gute und Böse, weil er Gnade schenken möchte, weil er Zeit schenken möchte zur Umkehr. Zeit schenken möchte, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, kennenlernen, dass sie sich dafür entscheiden, sich von ihm versorgen zu lassen, dass Menschen Zeit zur Umkehr haben. Und so ist es, wie Jesus in Matthäus 5, Vers 45 sagt, denn er lässt seine Sonne über den Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Für beide. So ist es, weil es Gnadenzeit ist. Aber Gott ist nicht nur der Urversorger und seine Versorgung ist nicht nur universal. Gottes Versorgung ist auch persönlich. Sie ist persönlich. Das sehen wir gerade an der Elia-Geschichte. Wie Gott sich persönlich um den Elia kümmert, persönlich um die Witwe und ihren Sohn kümmert, weil es ihnen schlecht geht und weil sie ihn anrufen, weil sie ihr Heil bei ihm suchen. Gott sorgt für Elia. Er schenkt ihm Trinken und Essen. Er lässt ihm von Raben das Essen bringen und danach kümmert er sich um ihn und die Witwe und den Sohn, indem er so dieses Gefäß, ein Gefäß hat, wo immer Öl drin ist und immer Mehl drin ist. Gott tut hier ein Wunder. Er versorgt alle drei. Und diese persönliche Versorgung, die sehen wir nicht nur bei Elia, sondern auch in der ganzen Bibel, schon bei den Urvätern, ne, bei den Glaubensvätern wie Abraham und seinen Nachfolgern und im Volk Israel, beim Auszug aus Ägypten, bei der Landeinnahme. Später sehen wir das in den Zeiten der Richter, in den Zeiten der Könige und der Propheten. Immer wieder greift Gott versorgend ein. Immer wieder ist Gott treu. Immer wieder hilft er den Menschen, die ihm am Herzen liegen und die sich an ihn wenden. Auch Jesus wiederholt es immer wieder, dass er uns versorgt. Ich habe euch mal eine Bibelstelle mitgebracht, dass ihr mir das auch glaubt. Ja, kann ja alles erzählen hier. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Jesus sagt dir die Versorgung zu. Er sagt dir zu, dass er sich um dich kümmert, dass er dich sieht in deiner Not, dass er dich sieht in deinen Bedürfnissen. Er weiß darum, wie es dir gerade geht. Er weiß auch, woran du Mangel hast. Er sieht, dass du vielleicht finanziellen Mangel hast, dass du vielleicht einen Mangel an Selbstbewusstsein hast, dass du vielleicht einen Mangel an Freundschaften hast, dass du einen Mangel an einem Lebenspartner hast oder dass du einen Mangel an Liebe in deiner Ehe hast, einen Mangel an Weisheit für die Kindererziehung, einen Mangel an Kraft, alles unter einen Hut zu kriegen, das ganze verrückte Leben, einen Mangel an Geduld, einen Mangel an Selbstdisziplin, ein Mangel vielleicht auch an Abgrenzung zu anderen und zum Leid der Welt. Er sieht deinen Mangel. Und das Erste, was wir immer tun sollten, ist den Mangel vor Gott bringen. Den Mangel vor Gott bringen. Und dann werden wir die Versorgung Gottes erleben. Oder? Du könntest jetzt ja sagen, aber, nein. Aber ich habe erlebt, dass Gott meinen Mangel nicht ausfüllt. Dass es sich für mich gerade nicht so anfühlt, als ob Gott mich versorgen würde. Und es kann sein, dass du dich so fühlst. Und wenn du dich so fühlst, dann wage ich zu sagen, hey, das kennen wir alle. Wir alle, die an Gott glauben und ihm nachfolgen, wir kennen das. Wir kennen dieses Gefühl, dass Gott uns vielleicht gerade nicht so versorgt, wie wir das wollen. Und weil das so ist, deswegen schauen wir uns diese Versorgung Gottes nochmal tiefer an. Nochmal tiefer an, was diese Versorgung bedeutet. Die Versorgung findet ja immer in einer Welt statt, die sich von Gott abgewandt hat. Die Bibel sagt dazu, die gefallene Schöpfung. Und das bedeutet, dass wir Not erleben. Das gehört einfach dazu. Und im Fall unserer Bibelgeschichte, da hält Gott den Regen zurück und den Tau zurück, weil dieser König von Israel und das ganze Volk Israel nichts mehr von ihm wissen will. Nichts mehr von ihm wissen will. Sie beachten ihn nicht. Gottes Versorgung durch Regen hört auf, weil es etwas gibt, was anscheinend aus Gottes Sicht für den Menschen noch viel, viel wichtiger ist als Essen. Was ist denn wichtiger als Essen? Wir brauchen es noch zum Leben. Es ist seine Gegenwart. Gemeinschaft mit Gott. Und wenn das Volk sich abwendet von Gott, dann weiß Gott, das ist das Grundlegendste, was jetzt verloren geht. Und deswegen hält er den Regen zurück. Seine Gegenwart, Gemeinschaft mit Gott, ist wichtiger als Essen. Glaubst du das? Also ich bin überzeugt, was deine Wünsche betrifft und meine Wünsche betrifft. Da bin ich überzeugt, dass wenn unsere Wünsche langfristig uns glücklich machen würden, würde sie Gott sofort mit der Bekehrung, würde er sie uns schenken. Wenn das das Wichtigste wäre, was wir als Menschen erreichen könnten und sollten, hätten wir es sofort deiner Bekehrung. Wenn das Wichtigste wäre, dass ich einen Ferrari habe, dann hätte Gott mir schon längst einen Ferrari geschenkt. Bei dir auch. Gott hätte uns schon längst superreich gemacht, wenn er wüsste, dass der Reichtum uns wirklich glücklich machen würde. Aber er macht das nicht. So funktioniert das Leben nicht. Wir haben ein Problem in dieser Welt und in uns drin, das so viel schwerwiegender ist als das Materielle. So viel elementarer als alle materiellen Ziele, die du hast. Schwerwiegender sogar als Essen. Schwerwiegender als Glücksgefühle. Schwerwiegender als Erfolg. Und deshalb fasten einige von uns zurzeit, weil sie wissen, das Eigentliche, die Beziehung zu Gott, ist so viel wichtiger als einen vollen Bauch. Ist so viel wichtiger als zu essen. Oder manche fasten die Medienzeit abends, ne, wenn man nach Hause kommt und dann macht man einfach Fernseher an oder schaut sich eine Serie an oder so. Einfach um abzuschalten. Und wenn man das fastet, dann fastet man das oft bewusst, weil man sagt, hey, ich möchte auf diese Zeit verzichten, weil ich glaube, das eigentliche Glück finde ich in dir, Jesus. Das finde ich nicht in der Serie. Diese Entspannung, diesen Frieden, den ich da suche, den finde ich sowieso nicht da. Das weiß ich. Das finde ich vielleicht für die Ablenkung finde ich in den paar Stunden und am nächsten Tag ist alles so wie vorher. Nein, sondern das Glück finde ich in dir und deswegen fasten wir. Deswegen verzichten wir auf solche Sachen. Deswegen fasten wir. Wir fasten ja nicht, weil wir keinen Bock auf Essen haben oder weil wir denken, dass das Essen an sich schlecht ist oder dass wenig Essen uns nahe zu Gott bringt. Ja, wenn man so denkt, wären die Models die geistlichsten Menschen. Ne? Wenn wenig Essen uns einfach geistlich machen würde. Das Fasten an sich bringt ja nichts, sondern wir suchen darin Gottes Nähe, weil das wichtiger ist als alles andere. Als alles andere. Und deswegen versorgt uns Gott mit Dingen, versorgt uns mit Dingen, die uns in diese Nähe führen. Wenn ein leckeres Essen, ein Eigenheim, Erfolg in der Geschäftswelt und tolle Urlaube die echte Erfüllung wären, dann hätte Gott Elia damals nicht an einen Bach geschickt, sondern in einen Palast mit Sternenküche und einer Anstellung, in der er diesen Erfolg hätte haben können. Aber er macht das nicht. Er schickt Elia, seinen besten Mann, den versorgt er mit einem Bach und mit Brotkrümeln und Fleisch, die Raben ihm bringen. Da kannst du mal sehen, wie wichtig es ist für Gott in der Versorgung, was uns oft so wichtig ist, ja, oder der Welt so wichtig ist. Gott sagt, das eigentliche Menschsein, das, wofür wir gedacht sind, ist die Gegenwart von ihm. Und das ist viel wichtiger als alles, was uns davon ablenkt. Die Not, die wir Menschen haben, weil wir uns von so vielen unwichtigen Dingen gefangen nehmen lassen, ist so groß, dass es besser ist für uns, wenn wir diese Abhängigkeit von Gott, dieses Ausgerichtetsein auf ihn, immer wieder neu finden, als dass wir alles kriegen, was wir wollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Verstehe mich nicht falsch. Erfolg und Geld und andere Dinge, mit denen wir gerne versorgt werden würden, die sind an sich nicht schlecht. Das ist toll und Menschen, die kompetent, die zielorientiert, ja, die schlau sind, die fleißig sind und erfolgreich sind, die können großartige Dinge im Reich Gottes auch bewegen. Das kann man auch mit viel Geld. Es geht mir nicht darum, das Materielle irgendwie schlecht zu reden oder so. Es gab in der Bibel auch wirklich stinkreiche Männer und Frauen, die wirklich viel Gutes bewegt haben und die Männer und Frauen Gottes waren. Aber der Reichtum, das materielle Wohlergehen, das war immer nur Randsache, Abfallprodukt und nicht das eigentliche Ziel dieser Menschen. Elia kennt beides, den Wohlstand des Königshofes und die Rabenkost. Jesus selbst hat nie versucht, reich zu werden, war gar nicht so erstrebenswert für ihn, reich zu sein. Er sagte dagegen, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird er euch dies alles hinzugeben. Weißt du, alle materiellen und alle weltlichen Ziele, auch die schönsten und ehrenwertesten, sind vergänglich ohne die Nähe Gottes und den Frieden Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Schäfchen kennt, das manchmal auf so Karten aufgedruckt ist und Tassen und Kissen und so und dann steht da immer drüber, ohne dich ist alles doof. Ich habe das mal mitgebracht. Kennt ihr vielleicht. Vielleicht habt ihr es auch schon verschenkt. Ich habe es mal meiner Frau geschenkt, ganz am Anfang von unserer Beziehung. Ohne dich ist alles doof. Alle anderen doof, Baum doof, ich doof, Sonne doof, Schmetterling doof, Blümchen doof, alles doof. Und so, das ist das Prinzip, das hinter der Versorgung Gottes steckt. Er weiß, dass für uns Menschen alles andere, alles, was wir uns wünschen, letztlich doof ist ohne ihn. Es bringt nichts. Es bringt nur kurze Freude, kurze Befriedigung unseres Egos. Was weiß ich was. Aber ohne ihn ist letztlich alles doof. Versorgung Gottes, die ist das, was wir brauchen und das, was uns in seine Nähe zieht, in allererster Linie. Und in zweiter Linie erst unsere materiellen Bedürfnisse abdeckt. Gottes Fürsorge geht über die Vergänglichkeit dieser Welt hinaus. Und deshalb priorisiert er immer die geistliche Versorgung über der leiblichen Versorgung. Ich will lieber heilig sein als reich. Könntest du das aus ganzem Herzen sagen? Ich will lieber heilig sein als reich. Ich will lieber eine Ehe mit Gott in der Mitte haben, als eine Hochglanzehe ohne Jesus. Ich will lieber Hunger im Bauch haben, als Hunger in der Seele haben. Ich will lieber ganz eng an Jesus sein, ohne einen Partner, als einen Partner zu haben und weit weg von Jesus zu sein. Ich weiß, bei allen Beispielen, man könnte da noch viele aufführen, da wäre uns ja am liebsten beides zu haben. Und manchmal haben wir auch beides und dann ist das gar nicht schlecht. Aber die Frage ist trotzdem, was wäre, wenn du dich entscheiden müsstest? Machst du an diesen Bedürfnissen, die du hast, wirklich dein Glück abhängig oder vertraust du auf die Versorgung Gottes? Stell dir mal vor, du würdest nach dieser Versorgung streben, dass dir zuallererst Gott wichtig wäre, zuallererst sein Reich. Was könntest du denn verlieren? Stell dir das manchmal vor, du würdest Dinge loslassen, die du dir wünschst. Und du würdest in allererster Linie nach Gottes Reich trachten. Was würdest du denn verlieren? Und ist es das nicht wert? Ist es das nicht wert? Was würde das für einen Unterschied machen? Wie würdest du anders leben? Wie würdest du dann anders leben? Gestern hatten wir von der Allianz, in der Lörrach Evangelischen Allianz, da treffen sich alle Gemeinden und Kirchen und christlichen Werke, immer, und da hatten wir so ein Gebetsfrühstück. Und da gab es ein Zitat, da wurde Maria Theresa zitiert. Und dieses Zitat hat mich stark beeindruckt. Ich möchte euch das mal vorlesen. Manche Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. Liebe diese Menschen trotzdem. Wenn du freundlich bist, werden dich die Menschen beschuldigen, dabei selbstsüchtige Hintergedanken zu haben. Sei trotzdem freundlich. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Wenn du froh und heiter bist, wird es wahrscheinlich Leute geben, die neidisch und eifersüchtig sind. Sei trotzdem fröhlich. Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur den Gewinnern. Kämpfe trotzdem für Verlierer. Woran du Jahre gebaut hast, das mag über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem weiter. Die Menschen brauchen Hilfe, doch es kann sein, dass sie dich angreifen, wenn du ihnen hilfst. Hilf diesen Menschen trotzdem. Das Gute, das du heute tust, wird morgen schon vergessen sein. Tue trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast. Und wenn es auch nie genug ist, gib der Welt trotzdem das Beste, was du hast. Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Sowieso war es nie eine Angelegenheit zwischen dir und anderen. Oder dir und dir selbst. Mutter Teresa. Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Wenn du die Versorgung Gottes so annimmst, wie er sie dir schenkt, Wenn du das zu einer Leitfrage von dir machst, was möchte Gott in meinem Leben? Was möchte er mir schenken? Wenn du die Fragen des Lebens zu einer Sache zwischen dir und Gott machst und nicht eine Sache zwischen dir und anderen Menschen oder zwischen dir und dir selbst, dann kannst du solche Freiheit erleben. Solche Freiheit erleben, die wahrhaft Gutes hervorbringt. Durch Gottes Geist und seine Kraft und den Blick auf ihn. Das, was er dir schenkt, ist wichtiger als das, was er dir nicht schenkt. Weißt du das? Deswegen beschäftige dich nicht so lange mit den Gedanken, die er dich nicht, mit den Dingen, die er dir nicht schenkt. Beschäftige dich sehr viel damit, mit diesen Dingen, die er dir schenkt. Ja, das eine kann nur zu einer Sackgasse führen. Das andere führt in eine neue Freiheit. Gott versorgt dich mit dem, was du wirklich brauchst und was wirklich gut ist. Er versorgt dich auf eine Art und Weise, die viel tiefer ist, als du es dir jemals gedacht hast und vorstellen kannst. Wir singen jetzt ein Lied gemeinsam. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, heißt es. Und während die Band nach vorne kommt, mache ich dir Mut dazu, das ganz bewusst zu singen, das mitzunehmen, was dich momentan belastet und ihm das während dieses Liedes einfach zu sagen. Die Band wird ein kleines Instrumentalstück vorher spielen und da kannst du das einfach nur bewegen. Ich mache dir Mut, dich nochmal neu Gott hinzugeben, ihm zu sagen, dass du seine Versorgung haben willst, dass du sie möchtest, dass du dich danach sehnst, dass du seine Nähe suchen willst, dass du Ziele oder Verhaltensweise sein lassen möchtest, die nicht seinem Willen entsprechen, die nicht seiner Versorgung entsprechen. Dass du Vertrauen aussprichst gegenüber Gott, dass er es gut machen wird. Nutze die Zeit dazu, wenn du magst.
Da kommt dieser Gottesdienst in dieser Form zu einem Ende und wir wollen uns am Schluss noch unter Gottes Segen stellen und steht doch dazu auf, dann spricht Antonia uns den noch zu.
Der ist aus Jesaja 54, Vers 10. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Amen.